Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und es ist endlich soweit. Wir sind in der Super Bowl-Woche. Ich hab herrlich Bock drauf. Wir haben aber erstmal zu Beginn eine kleine schlechte Nachricht. Tom wird heute leider nicht Teil des Podcasts sein können, da bei ihm in der Wohnung oder in der Nachbarwohnung Bauarbeiten stattfinden, die auch nicht verschoben werden können. Und es leider kurzfristig nicht möglich war, einen Ausweichort zu finden. Deswegen machen das heute Finn und ich alleine, aber wir hoffen, dass es euch trotzdem genauso gut gefällt wie sonst auch. Wir werden ganz viel über den Super Bowl reden. Und damit begrüße ich jetzt natürlich Finn. Wie geht's dir?
Yippie-yay, sehr gut. Super Bowl-Woche ist tendenziell immer ein gutes und ein schlechtes Zeichen, weil es auf einer Seite der Super Bowl ist, auf der anderen Seite das letzte Football-Spiel für erstmal wieder 6-7 Monate. Aber da muss man dann in dem Fall durch und die Offseason hält ja auch einiges bereit, von daher ist auf jeden Fall Grund zur Vorfreude erstmal, würde ich sagen.
Das ist vollkommen richtig. Bevor wir jetzt aber anfangen, ganz viel über den Super Bowl zu reden, werfen wir nochmal einen Blick zurück aufs letzte Wochenende. Da war der Pro Bowl, das All-Star-Spiel oder eher die All-Star-Spiele, wenn man so sagen möchte. Es gab ja auch relativ viele Minigames. Wollen jetzt da gar nicht so on Detail eine Analyse zu machen. Mich interessiert einfach nur kurz, Finn, das neue Format mit dem Flag Football. Und auch, dass die ganzen Minispiele dann am Ende den Anfangsscore für das finale Flag-Football-Spiel mehr oder weniger erstellen. Wie hat es dir gefallen? Was ist dein Eindruck von dem neuen Pro Bowl-Format, was die NFL uns präsentiert hat?
Ja, also die Skill-Challenges an sich haben sich ja jetzt nicht irgendwie groß verändert im Vergleich zu den letzten Jahren, würde ich behaupten. Von daher, ja, also ich fand es bei den Skill-Challenges nicht so gut, wenn ich ehrlich bin, dass halt viele Sachen so vorher schon aufgezeichnet waren. Irgendwie fand ich, hat das so ein bisschen den Charme rausgenommen. Weiß ich auch nicht, ob das nur mein Eindruck ist oder ob das irgendwie auch der Tenor ist. Ja, aber das Spiel dann an sich, beziehungsweise die Art, wie das Spiel dann umgesetzt wurde im Flag-Football-Format, fand ich eigentlich ganz gut. Weil, wie gesagt, also die letzten Jahre dann das Football-Spiel ohne Tackling und so weiter, keiner hatte Bock, sich zu verletzen. Wurde ja eh immer ein bisschen belächelt und das Flag-Football-Format an sich fand ich so jetzt tatsächlich ganz gut. Du wusstest, was du bekommst. Du konntest dich jetzt nicht drüber beschweren, irgendwie, dass nicht getackelt wurde, weil halt Flag-Football ohne Tackling ist. Du hast die Spieler mal gesehen ohne Helme. Also an sich fand ich das eigentlich ganz, ganz gelungen, muss ich sagen.
Ja, ich gehe da voll mit bei allem, was du gesagt hast. Ich fand es auch schade, dass das voraufgezeichnet wurde. Auch bei den Skill-Challenges selber fand ich, da gab es Höhen und Tiefen. Es gab Skill-Challenges, wo du richtig gemerkt hast, die geben da jetzt alles. Ich denke da zum Beispiel an dieses, wo sie diesen Schlitten ziehen mussten. Die O- und D-Liner gegeneinander, da hatte ich schon das Gefühl, die geben da alle alles. Und dann gab es natürlich so Konsorten wie Stephon Diggs bei Best Catch, was sie eigentlich den Auftritt, war ja eigentlich fast schon eine Frechheit, wenn ich ehrlich bin, von Stephon Diggs in dem ganzen Ding. War natürlich aus, in Anführungsstrichen, deutscher Sicht ganz gut, weil Amon-Ra dadurch gewonnen hat. Ich fand den Auftritt einfach lachhaft, sorry. Also, da gibt's Leute, die vielleicht da deutlich motivierter an die ganze Geschichte rangegangen sind. Aber du hast es richtig gesagt, das mit Flag Football, das hatte seinen Charme. Auch, dass Peyton und Eli Manning gegenseitig die Coaches waren, das fand ich auch ganz geil. Mit dieser Brüderrivalität, die da nochmal so ein bisschen durchschwang. Ich weiß zwar nicht, was jetzt Snoop Dogg und Pete Davidson jeweils auf der Sideline zu tun hatten, aber das ist halt dann auch die NFL, die nimmt diese Leute da mit, damit die dann schön viel Insta-Stories machen und man das dann schön auch teilen kann und das ist dann Content. Und ja, Pete Davidson hat uns, glaube ich, ein sehr schönes Meme beschert mit der 69-Punktzahl für Stephon Diggs und seinem Blick dazu. Also von daher schließen wir das Pro Bowl-Thema, würde ich mal sagen, jetzt damit ab. Nettes kleines Minigame, so kann es weitergehen. Das weniger ernst nehmen, sondern mehr als Spaßveranstaltung sehen. Passt, denke ich. Dann sind natürlich einige Coaches gesigned worden wieder. Und in dem Fall waren das vor allem Defensive Coordinator. Erstmal ganz kurz eine News, die wir hier schon hatten. Vic Fangio hat jetzt offiziell bestätigt, dass er Defensive Coordinator von Miami wird. Brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Aber über welchen einen Kandidaten, über den wir vielleicht ein bisschen ausführlicher kurz reden sollten, oder Finn zumindest mal ausführlich kurz seine Meinung sagen sollte, Brian Flores, der ehemalige Head Coach der Miami Dolphins, letztes Jahr dann Linebacker-Coach gewesen bei den Pittsburgh Steelers, wird neuer Defensive Coordinator in Minnesota. Finn, dein Eindruck?
Ja, der erste Eindruck ist erstmal durchweg positiv. Also die Suche nach dem neuen Defensive Coordinator in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen, besser gesagt, war auch eigentlich so ein bisschen auf und ab, muss man sagen. Die Vikings hatten mehrere Kandidaten, unter anderem ja auch Brian Flores, und unter anderem auch der Broncos Defensive Coordinator, der ehemalige Averill. Und nachdem ja dann Sean Payton als Broncos Head Coach verkündet wurde, gab es ja auch dann so ein bisschen Spekulation, was passiert mit Averill und so weiter und so fort. Und nach ein paar Tagen wurde dann bekannt, dass Averill freigestellt wurde und sich ein neues Team auswählen kann. Und da hieß es dann schon auch, oder es war relativ wahrscheinlich, dass die Vikings da auf jeden Fall vielleicht sogar der Top-Kandidat sind, um Averill zu bekommen, weil Averill auch schon Connections zu Kevin O'Connell hat, die sich ganz gut kennen und der auch da ein Interview ja, terminiert hatte. Und auf einmal hieß es dann, dass Averill der neue Defensive Coordinator von den Panthers wird. Und da war dann plötzlich so ein Uff, das ist erstmal kein gutes Zeichen, weil Brian Flores dann der einzig verbliebene Kandidat gewesen ist neben Mike Pettine, der bisher auch bei den Vikings schon im Coaching-Staff war. Und bei Brian Flores würde ich mal behaupten, waren sich dann auch relativ viele Vikings-Fans sicher, dass er halt die einzige Option ist, wo man noch dann jetzt erstmal ja, mit zufrieden sein kann. Und bei Brian Flores war es aber für viele auch relativ unwahrscheinlich, dass er sich eben die Vikings aussucht, zumal er auch noch in zwei Head Coach gesuchen, ja, einer der Top-Kandidaten war unter anderem bei den Colts, bei den Cardinals. Und als es dann plötzlich hieß, dass Brian Flores der neue Defensive Coordinator wird, waren erstmal relativ viele zufrieden und auch überrascht. Und das aus gutem Grund, weil Brian Flores mit den Dolphins damals als Head Coach eigentlich ganz gute Arbeit geleistet hat auf der defensiven Seite. Und er spielt viel aggressiver. Ich glaube, das können alle Vikings-Fans nächstes Jahr erwarten, dass eine aggressivere Defense auf den Platz gestellt bekommt. Dass zum Beispiel jemand wie Harrison Smith, wenn er dann bleiben sollte, wieder mehr auch in die Box geht, wieder mehr auch im Blitzing-Game eingebunden wird. Generell kann man, glaube ich, erwarten, dass viel mehr geblitzt wird. Und ja, nach dem, was die Defense letztes Jahr gezeigt hat, vor allem, glaube ich, kann man erwarten, dass hier einiges wieder in eine positivere Richtung gehen wird. Und es haben auch einige Spieler schon sich da recht positiv zugeäußert. Brian Asamoah zum Beispiel, der Rookie-Linebacker. Ich glaube, da kann man nächstes Jahr so ein bisschen was erwarten, auch von individuellen Spielern, dass dann ein Schritt nach vorne gemacht wird. Von daher bisher auf jeden Fall positiv mein Eindruck zu Brian Flores. Und was vielleicht auch
Ja.
noch, was man sagen kann, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen, dass Brian Flores ja quasi der, also ist halt der Defensive Coordinator de facto der Defense, aber dass das jetzt nicht so der typische Defensive Coordinator ist, sondern dass er vielleicht sogar der Head Coach der Defense ist, wenn man das so sagen kann.
Ja, ihr kriegt da auf jeden Fall einen sehr guten Mann an die Seite, wenn man sich seine Arbeit anguckt. Bei den Pittsburgh Steelers hat man das jetzt weniger so wahrgenommen, weil er kein Koordinator war. Aber bei den Patriots hat er ja auch jahrelang oder zumindest ein, zwei Jahre die defensiven Plays gecallt. Bei Miami dann als Head Coach sah die Defense auch immer sehr gut aus. Ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen, weil er war ein Kandidat bei Denver. Denver steht jetzt gerade ohne Defensive Coordinator da, weil du hast es richtig gesagt. Averill wurde freigegeben. Und er hat jetzt angeheuert in Carolina, bei den Carolina Panthers. Die werden auf jeden Fall eine krasse Defense dann wahrscheinlich nächstes Jahr stellen, wenn man sich die ganzen jungen Spieler anguckt, guten Spieler, die sie da haben. Mit Averill jetzt. Bei den Broncos, ich weiß seinen Vornamen nicht, ich weiß nur, dass sein Name ist, ist Desai von den Seattle Seahawks.
Schon.
Sean Desai, genau, der ist jetzt gerade im Gespräch. oder soll der Frontrunner sein? Das behalten wir einfach mal im Blick. Und wenn es da was Konkretes gibt, dann besprechen wir das hier natürlich auch. Konkreter ist es in San Francisco. Die haben dann nämlich einfach den alten Defensive Coordinator aus Carolina sich geschnappt, weil sie ihren Defensive Coordinator ja verloren haben, mit DeMeco Ryans, der Head Coach geworden ist in Houston, und haben Steve Wilks, einen sehr erfahrenen Mann, unter Vertrag genommen. Auch da bin ich sehr gespannt mit der Defense, was das wird. Dann noch eine kleinere News am Rande, die wir vielleicht nochmal nennen sollten, einfach weil das ein Spieler war, der unsere beide Anfangszeit, kann ich ja sagen, in der NFL mitgeprägt hat, auf der Receiver-Position. Und das ist AJ Green. Damals da mit einem Duo mit Andy Dalton, ist retired. Wünsche ihm schönes Retirement. So richtig die Arizona-Zeit erfolgreich war sie jetzt nicht. Und ist auch ein bisschen abgetaucht, finde ich, in der Zeit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber gerade die Zeit mit Andy Dalton in Cincinnati, die war schon sehr erfolgreich. Und zwar ohne Titel, aber auf jeden Fall viele Spiele zusammen gewonnen und oft die Playoffs erreicht. Und dann wünsche ich ihm jetzt ein frohes Retirement.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Sehr gut.
Was, also
Dann
AJ
die.
Green natürlich bekannt für den einen Hail Mary Catch, wo er den Ball irgendwie noch so zweimal jongliert hat und dann gefangen hat. So ein Play, was, glaube
Okay.
ich, viele mit AJ Green verbinden.
Ja, das ist richtig. Dann zur letzten News, wo es vielleicht nochmal ein bisschen kontroverser wird. Es ist auch keine richtige News in dem Sinne, aber es kam raus, dass von Insider der NFL, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer das jetzt berichtet hat, aber ich glaube, es waren mehrere auch, dass Lamar Jackson und die Baltimore Ravens, also Lamar Jackson, noch aktuell muss man sagen, Quarterback der Baltimore Ravens, dessen Vertrag jetzt aber im Sommer ausläuft, und sein Team nicht 10 Millionen auseinander sein sollen, wenn es um das Gehalt geht, das garantierte Gehalt, nicht 20, nicht 50. Wir reden hier von anscheinend satten 100 Millionen US-Dollar, die Vorstellung da auseinandergehen. Und siehst du eine Möglichkeit, dass die beiden Seiten sich noch in der Mitte treffen? Ich sehe sie nämlich jetzt mittlerweile absolut nicht mehr, wenn das wirklich stimmen sollte.
Ja, also erstmal frage ich mich, wie die Konstellation aussieht. Angenommen, Spekulation, angenommen, die haben dem einen 5-Jahres-Vertrag angeboten. Das müsste ja bedeuten, dass sie pro Jahr 20 Millionen dann auseinander wären. Und ich kann mir vorstellen, dass Lamar dann in die Richtung 50 Millionen sich erhofft. Und dass sie die Ravens ihm dann halt auch nur 30 bieten. Und 30 Millionen wäre halt auch schon eigentlich eine Frechheit als Angebot für einen Lamar Jackson, wenn man ehrlich ist. Über 50 kann man jetzt streiten, ob es das wert ist, aber 30 Millionen, die kriegt ja selbst ein Geno Smith, wenn er einen neuen Vertrag bekommen sollte. Und no disrespect gegen Geno Smith, aber Lamar ist dann ja auch nochmal ein anderes Level.
Absolut, absolut.
Also ich glaube auch, dass im Moment vieles halt auf den Franchise-Tag hindeutet. Und dann mal sehen, ob Lamar Bock darauf hat oder ob es dann irgendwie so ein Sign-and-Trade-Szenario wird. Im Moment ist es auch für mich schwer vorstellbar, dass Lamar und die Ravens sich da auf einen langfristigen Vertrag einigen.
Ich glaube, es macht auch für beide Seiten nicht Sinn, auf dem Franchise zu spielen, weil als Lamar bist du dann halt wieder nach einem Jahr in derselben Scheißsituation, und wenn das Jahr schlecht ist, findest du auf dem Markt auf einmal deinen Deal nicht mehr. Und als Ravens, du musst halt auch irgendwann mal dann die Richtung deiner Franchise einschlagen. Und es sollen wohl auch schon ganz schön viele Trade-Anfragen eingelaufen sein von Teams. Und es gibt ja auch einige Quarterback-needy-Teams da draußen. Deswegen glaube ich halt auch, dass es so ein Tag-and-Trade-Szenario wird, dass sie ihn taggen werden und wahrscheinlich sogar, kann ich mir noch vorstellen, vor dem Draft für ordentlich Kapital wegtraden werden. Und das wird uns auf jeden Fall noch begleiten. Das wird spannend in der Offseason, diese Posse um Lamar und die Ravens. Und dann,
Definitiv.
es ist
Aber
endlich soweit. Oh, sag es mal,
die,
sag es mal.
die, Raven, die Ravens haben natürlich mit Tyler Huntley noch einen anderen Pro Bowl Quarterback in der Hinterhand, von daher.
Ja, das ist richtig. Für den Witz muss auf jeden Fall noch Platz sein, das ist richtig.
Der hat natürlich auch eine stabile Performance bei dem Quarterback Drill da abgehalten, von daher.
Besser als Kirk
Also beim
Cousins.
Pro Bowl besser als Kirk Cousins.
Die Spitze
Na,
musste.
Spaß beiseite, das wäre natürlich trotzdem ein klares Downgrade. Hat man ja auch letzte Saison gesehen.
Absolut. So, jetzt haben wir genug rumgealbert. Jetzt darf ich es endlich sagen. Es ist soweit. Wir sprechen über Super Bowl 57. Ich habe für euch erstmal ein paar allgemeine Infos rausgebracht zum Super Bowl. So ein bisschen, wo wird gespielt, wer singt was, Halbzeitshow, was kostet's, in welchen Trikotfarben, das ist auch immer für viele Leute interessant, spielen die Teams. Dann werden wir uns ein bisschen detaillierter die beiden Quarterbacks angucken. Danach, ihr kennt das Spielchen noch aus den anderen Playoffs-Spielen, Offense, Defense jeweils im direkten Duell. Und wir gucken heute tatsächlich auch auf die Special Teams. Also wir decken hier alle Level des Footballs ab für dieses Matchup, damit ihr bestens vorbereitet seid am Sonntag. Und vielleicht auch noch den einen oder anderen Fun Fact oder Hintergrund-Insider-Infos bei eurer Super Bowl-Party droppen könnt. Wäre auf jeden Fall interessant. Also, grundsätzlich erstmal, das Matchup ist die Kansas City Chiefs. Offiziell wird es gelesen, Kansas City Chiefs at Philadelphia Eagles, weil die Eagles das Heimrecht haben. Und die Eagles halt als Heimteam hatten natürlich auch die Trikotwahl und haben sich entschieden, in ihren grünen Heimtrikots zu spielen, während die Kansas City Chiefs jetzt in ihren weißen Auswärtstrikots spielen sollen. Dazu vielleicht auch ein kleiner Fun Fact: Es gibt so einen kleinen Aberglauben. In den letzten Jahren hat es sich irgendwie etabliert, dass das Team, was die weißen Jerseys trägt, deutlich häufiger gewinnt als das, was die farbigen Trikots trägt. Von daher vielleicht schon ein Hinweis. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer die Madden-Prognose und wenn ich da nicht falsch informiert bin, hat Madden auch gar nicht so einen schlechten Rekord in den letzten Jahren, wenn es darum geht, in ihrer Prognose den Sieger vorzusagen. Und die sagen einen deutlichen 31 zu 17 Sieg für die Eagles tatsächlich vor. Also man kann in beide Richtungen mit dem Aberglauben argumentieren. Bei den Buchmachern ist Kansas City auf jeden Fall kleiner Favorit, ganz knapp, mit 1,5 Punkten. Der Kickoff ist um 0:30 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt von Sonntag, den 12.02. auf Montag, den 13.02., ihr könnt das gucken bei ProSieben oder bei DAZN oder wenn ihr habt im Game Pass. Das sind die drei Optionen in Deutschland. Gespielt wird in Glendale in Arizona im State Farm Stadium. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Vorort von Phoenix, auf jeden Fall in der Nähe von Phoenix in Arizona. Genau, das ist die Heimstätte eigentlich, man hört es schon, der Arizona Cardinals. Kommen wir nochmal zu den Show-Musik-Acts, zumindest den relevanten. Es gibt ja auch dann immer viele noch auf den Fanpartys davor, die habe ich jetzt nicht rausgeschrieben. Die Halftime-Show, das ist schon länger bekannt, wird Rihanna machen. Wer mit ihr auftritt, das ist tatsächlich dieses Jahr noch bisher ein großes Geheimnis. Die letzten Jahre ist es ja immer so ein bisschen mit drumherum publik geworden. Wenn es einen einzelnen Künstler als Hauptshow-Act gab, wer da so nebenbei aufgetreten ist, dieses Jahr wird so ein bisschen Geheimnis draus gemacht. Also mal gucken, was das dann wird. Die Nationalhymne wird Chris Stapleton singen. Ich persönlich gebe zu, dass ich ihn nicht kenne. Finn hat im Vorgespräch auch schon gesagt, dass er ihn auch nicht kennt, aber der Mann scheint erfolgreich zu sein in dem, was er macht. Er hat nämlich 8 Grammys gewinnen können. Und America the Beautiful, das wird ja auch immer vor dem Super Bowl gesungen, wird von Babyface gesungen. Auch da keine Ahnung, wer hinter dieser Person steckt. Wir werden es sehen. Falls ihr es wisst, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Vielleicht noch zwei Fun Facts, einmal zu den Ticketpreisen. Du kannst im Super Bowl, das muss man vielleicht vorher erklären, dich nur auf eine sogenannte Lotterie bewerben. Das heißt, du meldest dich an, ich möchte in dem Preissegment, möchte ich gerne ein Ticket haben und entweder wirst du gezogen oder du hast halt Pech. In dieser Lotterie kostet das günstigste Ticket 600 € und auf dem Zweitmarkt werden diese Tickets ungefähr für 5.000 bis 6.000 Dollar verkauft, Dollar natürlich nicht Euro. Und die teuersten Tickets kann man ausgehen, dass sie jeweils das Zehnfache von dem günstigsten Ticket kosten. Und im Fernsehen wird das Spiel übertragen von Fox, im US-TV. Und für 30 Sekunden Werbung zahlt man dieses Jahr spektakuläre 7 Millionen US-Dollar. Finn, ich finde, da könnten wir schon mal ein bisschen zusammenkratzen und undrafted Werbespot über 2 Minuten im Super Bowl schalten, oder findest du nicht?
Definitiv.
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Dann vielleicht noch mal ein bisschen was zum direkten Vergleich der beiden Teams. Das Duell gab es in der NFL bisher 10 Mal, tatsächlich noch nie im Super Bowl. Ist also auch eine Premiere. Der Rekord in der Regular Season und Preseason zusammen ist ein 5 zu 5, also sehr ausgeglichen. Die letzte Begegnung war in der letzten Saison in der Woche 4 der Regular Season. Da gewannen die Chiefs mit 42 zu 30, also auch ein sehr punktereiches Spiel. Würden wir, denke ich mal, auch hier wieder nehmen. Kansas City hat zweimal den Super Bowl gewinnen können. Einmal Super Bowl 4, damals gegen die Minnesota Vikings tatsächlich. Und Super Bowl 54 gegen die 49ers. Und die Eagles haben ihn einmal gewinnen können, nämlich Super Bowl 52 gegen Tom Brady und die Patriots. Und wir kennen diesen Super Bowl alle wegen des Philly Specials. Vielleicht noch kurz zwei Sätze zu den Head Coaches, bevor wir zu den Quarterbacks kommen. Head Coach der Eagles ist Nick Sirianni. Der ist noch nicht so lange Head Coach, hat deswegen einen Rekord von 25-12, was aber auch schon sehr erfolgreich ist. Andy Reid ist schon deutlich länger im Geschäft. Der hat einen Rekord von 207-128-1. Tatsächlich ein Unentschieden dabei in der ganzen Laufbahn. Und ist schon zweimal Super Bowl Champion als Trainer, davon einmal als Head Coach, einmal als Assistant Coach, nämlich 1999. Anders. Und er war, Fun Fact, vielleicht noch zu Andy Reid, er war 1999 bis 2012 der Head Coach der Philadelphia Eagles und ist danach zu den Chiefs gewechselt. Also für ihn auch das Duell gegen die alte Liebe, wenn man so möchte. So, und dann kommen wir auch schon zum Quarterback-Duell, was natürlich heißt Jalen Hurts gegen Patrick Mahomes. Erstmal vielleicht ein paar interessante Stats zu den beiden. Jalen Hurts hat 3.701 Yards, Passing Yards, hat 22 Touchdowns und 6 Interceptions. Mahomes, was auch ein bisschen erwartbar ist, ist da deutlich höher, was einfach auch an der Spielweise von Hurts liegt, die auch sehr oft über das eigene Laufspiel kommt. Und generell, dass die Eagles halt ein Team sind, was viel mehr läuft als die Chiefs. Aber Mahomes Zahlen sind 5.250 Yards, 41 Touchdowns und 12 Interceptions. Allein das unterstreicht, warum Mahomes der Frontrunner auf den MVP Award ist. Die Awards, die ja auch am Ende dieser Woche vergeben werden, über die wir dann nächste Woche sprechen werden, wenn sie vergeben sind. Big Time Throws sind bei Hurts knapp 3% seiner Plays, bei Mahomes sind es sogar 4%. Das ist im NFL-Vergleich sogar sehr gut. Und Turnover-Worthy Plays bei Hurts sind es 1,91. Also auch wichtig, dass der Wert immer unter den Big Time Throws ist. Und bei Mahomes sind es 2,24. Wenn wir uns jetzt nochmal so ein bisschen die Spielweise der beiden Quarterbacks angucken, Jalen Hurts erstmal, so was ich für mich analysiert habe, er kann auch als Runner, das ist kein Geheimnis, sehr gefährlich werden und er zwingt dadurch, dass diese Gefahr steht, auch oft eine vollere Box. Die Box, für die das nicht verstehen, ist der Bereich, wo die O-Line steht, wie viele Defense-Spieler ziehst du da rein, das heißt, wie viele Spieler im Umkehrschluss nimmst du weg von den Receivern weiter außen. Das heißt, du kannst dann vielleicht keine Doppeldeckungen machen gegen die besseren Receiver, sondern alles in One-on-One-Matchups. Das passiert dadurch auch. Es gibt viele One-on-One-Matchups für seine Receiver, Devontae Smith und AJ Brown. Er ist die Nummer 1 bei Pässen on the Run, also wenn er aus dem Laufen wirft. Und diese One-on-One-Matchups führen auch immer wieder zu explosiven Plays seiner Receiver. Man muss insgesamt sagen, dass Hurts eine starke Entwicklung als Passer genommen hat, die ich persönlich ihm auch gar nicht so zugetraut hätte. Vor der Saison, bin ich ehrlich. Und deswegen das Gesamtpaket auf jeden Fall stimmt. Und vielleicht auch noch meine Expertenmeinung dazu. Adrian Franke, den kennen die deutschen Footballfans eigentlich alle, bezeichnet ihn als Treiber dieser Offense. Also ganz wichtiger Faktor. Gucken wir auf die andere Seite noch fix rüber, bevor ich dann auch gerne Finns Einschätzung haben möchte zu den beiden Quarterbacks. Zu Patrick Mahomes, der trotz dem Hilfverlust ist mein erster Punkt hier, gelingen ihm immer noch die Big Plays und vielleicht sogar öfter als letztes Jahr im Passspiel. Auffällig ist, dass er dieses Jahr deutlich eher dazu neigt, ein Pocket Passer zu sein. Pocket Passer wird ihm eigentlich nicht gerecht, aber aus der Pocket zu werfen und weniger zu scramblen. Das Scramblen war tatsächlich in den letzten Jahren deutlich mehr. Da ist er aber trotzdem immer noch eine Gefahr und kann das Spiel da auch an sich reißen. Und insgesamt ist er auch ein sehr kreativer Spieler. Also diese Mahomes-Magic, die ich hier im Podcast schon öfter mal erwähnt habe, was er da für Plays teilweise macht, leider auch zu meinem Ärgernis öfter mal gegen meine Denver Broncos. Das ist schon sehr gut. Und für mich ist er als Quarterback das beste Gesamtpaket der Liga. Und deswegen ist meine Einschätzung, dass dieses Duell an Patrick Mahomes geht. Wenn auch nicht krass deutlich, aber schon so, dass ich sage, da ist schon ein Abstand zwischen den beiden. Wie siehst du das denn, Finn?
Ja, also erstmal ist das hier im Super Bowl dann ein Matchup von vielleicht dem besten und dem zweit-, drittbesten Quarterback dieses Jahr. Also in der Hinsicht auf jeden Fall Best gegen Best. Von daher kann man sich hier definitiv, glaube ich, auf ein tolles Spiel freuen. Natürlich sind die Quarterbacks nicht die einzigen Faktoren, die jetzt hier das Spiel entscheiden, weil beide Teams natürlich weil beide Teams natürlich dann auch irgendwo den Quarterbacks so ein bisschen noch den Rücken geben. Bei beiden sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Da kommen wir vielleicht dann gleich nochmal, nicht nur vielleicht, sondern kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir dann über die jeweiligen Matchups zwischen der Offense und der Defense sprechen. Grundsätzlich glaube ich, dass Patrick Mahomes halt der Quarterback ist, der halt mehr individuell machen muss. Bei Jalen Hurts wird auch ihm viel, viel erleichtert durch eben seine Mitspieler und die Qualität von seinen Teammates, die auf allen Ebenen nochmal auf einem anderen Niveau ist und dass eben die individuelle Performance und die individuelle Qualität von Mahomes nochmal natürlich raussticht. Nicht umsonst ist ja Patrick Mahomes auch der klare Favorit für einen MVP, außer für dich. Von daher gehe ich hier in dem Matchup natürlich auch mit Mahomes. Aber das hat jetzt nichts daraus zu, oder das sagt jetzt nichts über Jalen Hurts aus, weil ich würde Mahomes in jedem Quarterback-Matchup wählen. Von daher
Absolut.
ist das jetzt keine große Überraschung.
Das muss ich aber kurz richtig stellen. Das war nur mein persönlicher Award, nicht was ich denke, was jetzt bei NFL Honors rauskommt. Bei NFL Honors gehe ich auch absolut mit Mahomes. An der Stelle. Gut, dann, du hast es angedeutet. Wir kommen jetzt zu dem Vergleich der Offense gegen die jeweilige Defense. Davor vielleicht nochmal ganz kurz die Info, wer questionable ist oder wer sogar out ist für das Spiel. Questionable bei den Chiefs sind die Wide Receiver Kadarius Toney und Juju Smith-Schuster. Wobei es bei Toney eher danach aussieht, dass er nicht spielen kann, weil Smith-Schuster aktuell die Tendenz eher dazu neigt, dass er spielen kann. Wir nehmen aber gerade wieder am Mittwochvormittag auf und da ist noch nicht klar, weil das erste Training ja jetzt erst kommt für die Woche, wer spielen kann. Wenn ihr die Folge hört, dann ist es wahrscheinlich schon raus, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und Willie Gay Jr., der Linebacker, der Chiefs, ist ebenfalls questionable. Da habe ich keine Infos bisher dazu, ob er spielen kann oder nicht. Out für das Spiel bei den Eagles ist eigentlich nur erwähnenswert der Langzeitverletzte Derek Barnett, der Edge Rusher. Und bei Kansas City, na, seit dem Spiel gegen die Bengals definitiv out. Das wurde auch schon von Andy Reid bestätigt, ist Mecole Hardman, der Receiver. Dann kommen wir zu den Duellen. Und da natürlich hatte Tom jetzt einen Part vorbereitet, den werden Finn und ich dann nachher so ein bisschen unter uns aufteilend, improvisierend verteilen, weil sich das auch erst kurz vor der Aufnahme ergeben hat, dass Tom leider nicht dabei sein kann. Deswegen war da nicht die Zeit dafür da, das nochmal umzuverteilen. Deswegen improvisieren wir das nachher durch. Aber Finn hat sich erstmal befasst mit dem Duell der Eagles Offense gegen die Chiefs Defense. Und das interessiert mich jetzt natürlich brennend, Finn, was du da rausgearbeitet hast.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Ja, also ich glaube, dass die Eagles Offense auf jeden Fall nicht nur auf jeden Fall, also ist halt dieses Jahr einer der besten Offenses gewesen, da besteht definitiv keine Zweifel. Ich habe mal ein paar Gegenüberstellungen mitgebracht von den jeweiligen ja, Werten der Eagles Offense gegen die Chiefs Defense. Und es fällt eigentlich relativ deutlich auf, dass die Eagles Offense in jedem Wert, ja, besser ist als als die Chiefs Defense, zum Beispiel Yards per Play. Die Eagles Offense ist auf Platz 6, die Chiefs Defense ist auf Platz 9. EPA per Play sind die Eagles auf 3, die Chiefs auf 15. Die Yards per Passing Attempt, Eagles auf 3, Chiefs Defense auf 6. Rushing Yards per Game, Eagles auf 5, Chiefs Defense auf 8. EPA per Rush Attempt, Eagles auf 1, Chiefs Defense auf 16. Ja, also man sieht schon, dass die Eagles Offense im Liga-Vergleich auf jeden Fall zu den Besten der Liga gehört, die Chiefs Defense eher im Mittelfeld anzusiedeln ist, würde ich mal sagen. Von daher glaube ich, dass die Eagles Offense auf jeden Fall durchaus in der Lage ist und in der Lage sein wird, hier was zu kreieren. Die Chiefs Defense hat natürlich einen X-Faktor, den sie die ganze Saison über schon haben und der auch in diesem Spiel wieder definitiv ein Faktor sein wird und auch sein muss. Und das ist halt Chris Jones in der D-Line. Da bin ich auch mal sehr gespannt auf das Matchup zwischen Chris Jones und der Eagles O-Line, weil die Eagles O-Line bekanntlich ja, die beste wahrscheinlich der Liga ist. Und ich mir durchaus vorstellen kann, dass sie Chris Jones das Leben auf jeden Fall schwer machen werden. Ich bin mal gespannt, ob Chris Jones rumgeschoben wird, beziehungsweise wie viel er rumgeschoben wird. Und dass er eben dann ja, versucht, sich eben die Matchups rauszusuchen, in denen er Vorteile für sich sieht. Auf der anderen Seite kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass die Eagles O-Line durchaus ja, Chancen darin sieht, wenn sie Chris Jones Double Team. Das haben sie zum Beispiel gegen die Giants und gegen Dexter Rollins in der Divisional Round gemacht. Und das hat ja bekanntlich ganz gut funktioniert. Und die können sich das auch leisten, weil halt die restlichen O-Liner auch eben dann qualitativ in der Lage sind, die restlichen D-Line-Spieler eben ja 1 zu 1 zu nehmen. Man muss aber auch sagen, dass die Chiefs durchaus auch in der Lage sind, anderweitig Pressure zu kreieren. Die rangieren nämlich auf Platz 3 in Pressures mit über 300, mit 302 um genau zu sein. Und auf Platz 2 in Sacks mit 55. Von daher auch durchaus in der Lage, gegen den Quarterback eben Pressure zu kreieren. Wie gesagt, das wird definitiv eines der Matchups, die hier relevant sind gegen die O-Line der Eagles. Da sehe ich aber tendenziell durchaus auch dann den Vorteil schon auf der Seite oder auf Seiten der Eagles O-Line, muss man sagen. Weil halt die Eagles O-Line die beste der Liga ist, wie schon gesagt, und die Chiefs Defense halt bisher wenig Offensive Lines gesehen hat, die eben so eine Qualität haben wie die Eagles. Ja, der zweite natürlich relevante Faktor ist dann eben das Passspiel. Einmal mit AJ Brown und Devontae Smith haben die Eagles natürlich vielleicht das beste Receiver-Tandem dieses Jahr und sind eben durchaus in der Lage, immer mal wieder auch dann im Passspiel zu kreieren. Besonders der Trade für AJ Brown war natürlich ja, einer der Faktoren, warum die Offense der Eagles sich maßgeblich ins Positive verändert hat und warum die Offense auch ja, viel, viel besser funktioniert. AJ Brown hat nämlich nach Devonta Adams die zweitmeisten tiefen Touchdowns gefangen, also ist durchaus auch eine Gefahr für Big Plays, was dann auch Jalen Hurts eben dazu verholfen hat, einer der besten Deep-Passer, was heißt einer der besten, auf jeden Fall einen riesigen Schritt zu machen im Deep-Passing-Game. Von daher auch hier gespannt, wie die Chiefs das angehen werden, um eben die Gefahr von Big Plays zu verhindern. Ich kann mir vorstellen, dass die Chiefs viel mit zwei tiefen Safeties agieren werden, was sie auch schon in ja, die Saison über relativ viel machen, um da eben dann zu verhindern, dass die Eagles mit ja, Big Plays im Passspiel großen Erfolg haben werden. Was dann natürlich aber auch im Umkehrschluss bedeuten könnte, dass ja, die Box nicht so tief oder nicht so gestackt wird, würde man jetzt sagen. Im Deutschen, wie sagt man, die Box wird nicht so, hilf mir mal schnell.
Nicht so vollgestellt, würde ich jetzt sagen.
Nicht so vollgestellt, das ist es. Was dann natürlich dazu führen könnte, dass die Eagles im Running Game hier Erfolg haben könnten. Zumal natürlich einmal mit den Running Backs, mit Miles Sanders, mit Kenneth Gainwell. Aber natürlich auch mit Jalen Hurts, der im Rushing Game immer mal wieder Erfolg hat und auch Erfolg haben wird. Von daher glaube ich, dass hier auf jeden Fall interessant wird zu beobachten, wie die Chiefs das angehen werden und wie die Eagles dann dementsprechend kontern. Ein weiterer X-Faktor ist natürlich Dallas Goedert, der Tight End. sofern die Chiefs eben das hinkriegen, vielleicht die Receiver aus dem Spiel nehmen wird, ist jetzt ein bisschen groß gefasst. Das wird sicherlich nicht so leicht ja, gelingen. Aber wenn die zumindest das hinkriegen, die Big Plays so ein bisschen in Schach zu halten, dass dann eben Dallas Goedert, der Tight End, auch eine Waffe sein kann. Mit Nick Bolton und mit Willie Gay haben die Chiefs natürlich auch zwei Linebacker, die durchaus Qualität besitzen. Dallas Goedert aber nichtsdestotrotz auch einer der besseren Tight Ends in der Liga, der auch immer mal wieder ein Passspiel Gefahr generieren kann. Ja, alles in allem glaube ich, dass dann doch aber die Eagles das Matchup gewinnen sollten. Von daher sehe ich hier doch dann doch den Vorteil für die Eagles, weil, und das ist glaube ich der relevanteste X-Faktor von allem, den ich eben angesprochen habe, die Eagles in der Lage sein sollten, Chris Jones eben so ein bisschen in Schach zu halten, um eben dann den Pressure möglichst gering zu halten. Von daher sehe ich hier den Vorteil dann doch bei den Eagles.
Da gehe ich komplett mit. War sehr schön alles analysiert. Dieser Chris Jones-Faktor, der hat sich ja im Championship-Game nochmal gezeigt, wie wichtig Chris Jones für diese Defense ist. Die Eagles können eigentlich mit jedem O-Liner, den sie da haben, ihn rausnehmen, finde ich. Das ist die beste O-Line meiner Meinung nach dieser Liga. Die zweitbeste kommt gleich noch im nächsten Part. Und ich glaube halt, dass dieses Duell an der Line ganz entscheidend sein wird für alles, was damit verknüpft ist. Wenn du das gewinnst als Eagles-Sicht, dann kannst du das Laufspiel etablieren, dann müssen sie die Box voll machen, dann kriegst du die 1 gegen 1 Duelle. Und ich sehe bei den Chiefs jetzt nicht so die kranken Lockdown-Corner, wenn ich ehrlich bin, wo ich jetzt das Gefühl habe, okay, das ist so Revis Island-Style, da ist einer von den beiden Receivern auf jeden Fall rausgenommen für das ganze Spiel. Das sehe ich bei den Chiefs einfach nicht. Sie haben sehr gute Corner. Aber die, zum Beispiel McDuffie haben wir ja auch gesagt, das ist vor der Saison, das ist der beste Zone-Corner des Drafts und nicht der beste Man-to-Man. Und deswegen gehe ich ja auch mit der Eagles Offense in dem Matchup. Ganz klar. Für mich. Was vielleicht ganz cool wird, wenn tatsächlich die Chiefs Offense, zu der wir jetzt kommen, sich auch da gut durchsetzen kann, weil dann ist das wahrscheinlich ein sehr punktereiches Spiel, was wir alle, glaube ich, sehr hoffen. Weil es ist immer schade, wenn der Super Bowl dann so ein 13 zu 3 wird, hatten wir ja auch schon in den letzten Jahren. Ist vielleicht dann auch, lebt dann von der Spannung, aber ist natürlich nicht so unterhaltsam. Dann kommen wir zu dem angekündigten Part Chiefs Offense gegen Eagles Defense. Willst du einfach nochmal anfangen mit deinen Notizen, Finn, und ich ergänze dann, was ich noch bei mir habe. Ich habe vor allem Key Matchups tatsächlich jetzt auf die Schnelle rausgeschrieben.
Ja, mein PC lädt gerade. Ich kann gerade nicht auf mein Dokument zugreifen. Fang du erstmal an, ich ergänze dann gleich.
Ja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt vor allem auf Key-Matchups konzentriert, weniger auf die Statistiken dahinter. Also auch hier ist das Key-Matchup für mich ganz klar diese starke Eagles-Line gegen die sehr gute Offensive-Line der Chiefs. Die Eagles ja nun wirklich eine krasse Rotation im Pass-Rush. Trotz Ausfällen wie dem Derek Barnett mit Quinn, mit Reddick und so weiter, Sweat, haben die ja wirklich echt einen krassen Druck auf den Quarterback können sie da generieren. Und das wird ganz wichtig sein, weil die Chiefs im Vergleich zu den Eagles eher ein Team sind, was sich eher über das Passspiel etabliert. Klar, ein Mahomes als Runner ist auch nicht zu unterschätzen. Aber das Passspiel ist natürlich in meinen Augen viel wichtiger für Kansas City und für diese Identität dieser Offense. Deswegen wird es ganz wichtig sein, den Druck von Mahomes möglichst versuchen wegzunehmen. Die Eagles werden aber wahrscheinlich auch gar nicht die Box so wirklich vollstellen, weil sie halt wissen, dass sie mit diesen vier Leuten da vorne schon ganz schön Druck kreieren können und auch trotzdem werden und sich dann eher auf die Coverage konzentrieren werden. Und auch da wird es, glaube ich, für mich bei den Eagles drauf ankommen, diese Big Plays wegzunehmen. Ich kann mir auch hier vorstellen, dass die Safeties wirklich sehr hoch stehen, wenig runtergezogen werden, einfach um diese Big Play Ability von Mahomes möglichst klein zu halten. Dann wird natürlich das Duell zwischen Kelce und Edwards, dem Linebacker, also Edwards, der Linebacker, der Eagles, für mich eins der Schlüsselduelle. Travis Kelce, auch mit den Ausfällen und den drohenden Ausfällen der Receiver, ist und bleibt Patrick Mahomes wichtigste Anspielstation im Passspiel. Und wenn man den rausnehmen kann als Eagles Defense, dann hat man natürlich auch schon einen Großteil von Mahomes Waffenarsenal platt gemacht. Dann habe ich hier noch einen Punkt, der mir ein bisschen Bauchschmerzen machen würde aus Sicht der Chiefs, und das ist halt einfach die Wide Receiver-Lage. Auch wenn du Mahomes da als Quarterback hast und der kann einfach jeden besser machen. Es ist halt wirklich eine schwierige Lage, wenn jetzt Juju doch nicht fit wird und Juju und Tony ausfallen und du im Endeffekt mit Valdes-Scantling und Sky Moore als 1 und 2 reingehst. Das ist schon ärgerlich, weil die Eagles auf der anderen Seite da wirklich mit Bradbury und Slay ein gutes Cornerback-Duo haben. Die da wirklich einiges auch an Lockdown-Ability haben. Was mir ja gerade bei den Chiefs so ein bisschen gefehlt hat. Das Gefühl habe ich bei Bradbury und bei Slay eher, dass die auch in einem 1 gegen 1 Matchup einen Receiver das ganze Spiel rausnehmen können. Und dann wird Kelce halt umso mehr ein Faktor, und umso mehr ein Spieler ein Faktor ist, umso besser kannst du ihn rausnehmen. Nichtsdestotrotz, und das ist der letzte Punkt, der mich auch dann zu meiner Conclusio führt, wie man so schön sagt, Mahomes wird halt einfach wahrscheinlich wieder ein gutes Spiel haben, wird das Spiel im Zweifel an sich reißen, auch mit Laufspiel. Und deshalb glaube ich, dass dieses Duell trotzdem für mich ganz knapp an die Chiefs in ihrer Offense geht, in dem Fall. Ich kann aber auch sein, dass das so wird wie im Super Bowl von vor ein paar Jahren, dass die Offense der Chiefs überhaupt keinen Stich sieht gegen diese starke D-Line. Dafür hat sich aber die O-Line in meinen Augen zu sehr verbessert, und ich glaube, dass Mahomes in der Lage sein wird, ein paar Pressures auch selber zu lösen, dass die O-Line einige Pressures von ihm auch weghalten wird, und dass dann das reicht, dass die Chiefs auch konstant übers Feld marschieren können und auch dann viele Punkte aufs Board legen können. Ich rechne wirklich mit einem sehr high-scoring Super Bowl tatsächlich.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, also dem kann ich mich auch nur anschließen. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein punktereiches Spiel, was dann durchaus natürlich auch die Attraktivität des Spiels erhöht.
Absolut.
Ja, du hast viele schon gesagt. Erstmal trifft hier die beste Passing Offense der Regular Season auf die beste Passing Defense der Regular Season. Mit den Chiefs, die 297,8 Yards im Schnitt gemacht haben, gegen 179,8 zugelassene Yards. Zusätzlich die meisten Yards per Game der Chiefs mit 413,6 gegen die zweitwenigsten zugelassenen mit 301,5. Von daher auch in dieser Hinsicht ein Spiel vom, ja, the best gegen the best. Ja, was wird relevant? Ich habe hier auch stehen, D-Line Pressure gegen Mahomes. Die Eagles haben die Saison über 70 Sacks erzielt, was fast einen All-Time-Rekord bedeutet hätte. Zwei waren sie da nur von entfernt. Dennoch haben sie einen Rekord aufgestellt, denn vier Spieler in der D-Line haben 10 oder mehr Sacks generiert. Von daher auch hier durchaus in der Lage, nicht nur über einen Spieler Pressure zu generieren, sondern über mehrere. Und der eine, der vermutlich der beste von denen ist, der wird hier auch sicherlich ein wichtiger Faktor werden. Und das ist nämlich Hassan Reddick. Der ja der beste D-Liner wahrscheinlich der Eagles dieses Jahr war und auch immer noch einer der besten der gesamten NFL. Hier wird das Matchup gegen den Right Tackle Andrew Wiley besonders relevant, weil Andrew Wiley tendenziell der schwächste O-Liner der Chiefs ist. In einer O-Line der Chiefs, die generell ihre Stärken vor allem in der Interior O-Line hat, vor allem mit dem Center Creed Humphrey. Und die Tackle-Position mit Andrew Wiley und dem Left Tackle Orlando Brown sind vermutlich eher die Schwachstellen als die Interior O-Line, und Andrew Wiley auf Right Tackle könnte hier gegen Hassan Reddick durchaus Probleme bekommen, kann ich mir vorstellen. Und das wird dann auch definitiv ein relevantes Matchup für beide Seiten, weil wenn Hassan Reddick wieder in der Lage sein wird, Druck zu generieren, dann wird das natürlich vor allem Mahomes wehtun. Und vor allem aber auch Mahomes Gesundheit. Ich weiß nicht, wie sein Gesundheitszustand ist, um echt zu sein, aber wenn er viel Druck bekommt von Hassan Reddick, wenn er viel scramblen muss, wenn er vielleicht auch ein, zwei eklige Hits bekommt, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass seine Verletzung hier nochmal zum Problem wird. Auch wenn man da natürlich jetzt nichts mehr von gehört hat, groß, und er jetzt auch 2 Wochen Zeit hatte, um sich davon zu erholen. Ja, die Frage ist dann natürlich, was mit Travis Kelce passiert, das hast du eben schon angesprochen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Eagles nicht mit TJ Edwards gegen Kelce antworten, sondern mit ja, CJ Gardner-Johnson, der natürlich bei den Saints damals auch besonders schon in der Nickel-Corner-Position gespielt hat und da auf jeden Fall auch in der Lage ist zu covern. Auch wenn natürlich Gardner-Johnson nicht die Physis von einem Travis Kelce mitgehen kann. Aber ich glaube, dass seine ja, Cover-Qualitäten hier dann nochmal ein Vorteil gegenüber TJ Edwards sind. Vor allem dann eben im Passing Game. Und Travis Kelce wird hier natürlich ja, der X-Faktor, weil du hast es schon angesprochen mit Mecole Hardman, der auf Injured Reserved ist, der nicht spielen wird, und einem angeschlagenen Juju und Kadarius Toney, die Receiving-Gruppe auf jeden Fall ja, angeschlagen ist. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass die Chiefs hier auch wieder viel mit den Running Backs im Passspiel agieren werden, mit Isaiah Pacheco, mit Jerick McKinnon. Und ich glaube, das muss auch so ein gewisser Part sein von der Antwort, weil die Eagles Defense natürlich auch in der Lage ist, mit dem Four-Man Rush zu kreieren. Die blitzen nicht so viel, was tendenziell gegen Mahomes auch eine gute Idee ist, weil Mahomes gegen den Blitz vielleicht der beste Quarterback, ja, nicht nur vielleicht, sondern der beste Quarterback ist. Und ist in der La oder in der Vergangenheit oftmals gezeigt wurde, dass es keine gute Idee ist, gegen Mahomes zu blitzen. Und wenn du dann eben mit deinem Four-Man Rush auch Druck generieren kannst, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Ja, ansonsten glaube ich, hast du auch schon die Cornerbacks angesprochen mit Bradbury und Slay, die vermutlich auch das beste Cornerback-Duo in diesem Jahr waren. Josh Sweat gegen Orlando Brown sollte man hier nicht vernachlässigen, auch wenn natürlich Hassan Reddick gegen Andrew Wiley für mich dann nochmal das wichtigere Matchup ist. Und das Running Game von den Chiefs wird natürlich auch relevant. Sie müssen das Running Game hier eben implementiert bekommen. Die Chiefs Offense im Running Game ist jetzt, ja, ich würde sagen, Durchschnitt in der NFL, aber auch die Eagles, ja doch, die Eagles Run Defense ist durchaus zu knacken. Das gehört definitiv nicht zu ihren Stärken. Die Run Defense, auch wenn die sich im Verlaufe des Jahres immer mal wieder so ein bisschen gesteigert hat. Nichtsdestotrotz wird es hier definitiv ein relevanter Faktor, dass die Chiefs laufen können. Nicht nur um zu laufen, sondern eben auch um den Druck vom Passspiel so ein bisschen wegzunehmen und so ein bisschen variabler zu sein. Von daher wird das hier relevant. Aber ja, ist schwierig hier Vorteile zu erkennen, weil auf der einen Seite hast du natürlich mit Mahomes den besten Quarterback der Liga, der immer in der Lage ist, eben zu kreieren und was zu reißen. Auf der anderen Seite hast du die Eagles Defense, die dieses Jahr ja sehr, sehr gut performt hat. Man muss aber vielleicht auch sagen, dass die Eagles Defense vermutlich noch keine so starke Offense dieses Jahr gesehen hat wie die Chiefs. Von daher bin ich hier sehr, sehr gespannt. Aber nichtsdestotrotz gehe ich erstmal mit den Eagles, weil die Eagles halt in der Breite eine höhere Qualität haben und auf allen Ebenen in der Lage sein sollten, ja, Plays zu machen.
Ja, da gehen wir dann in dem Fall dann tatsächlich auseinander. Aber das ist ja auch das Schöne bei so einem Super Bowl, dass es da so eng ist, dass man auch teilweise dann leicht auseinander tendiert. Was mich noch interessiert, denkst du, Clyde Edwards-Helaire, der Running Back, wird eine Rolle spielen? Ist ja offiziell aktiviert worden wieder jetzt zu Beginn der Trainingswoche. Nach
Kann
langer
ich mir nicht
Verletzung?
vorstellen, ehrlich gesagt. Also, er wird sicherlich ein paar Plays sehen, aber also, Pacheco hat es die letzten Wochen so gut gemacht, dass ich glaube, dass Isaiah Pacheco hier der Nummer 1 Running Back sein wird. Und auch Jerick McKinnon wird hier dann im Passspiel besonders noch über einem Clyde Edwards-Helaire eingesetzt. Also, ich kann mir vorstellen, dass Clyde Edwards-Helaire hier definitiv ein paar Plays sehen wird, aber dass er dann eher nur ein Rotations-Running-Back sein wird dieses Spiel.
Ich kann mir ihn vor allem in so Short-Yardage-Situationen vorstellen, weil von den dreien ist er noch der erste, der so vom Körperbau her das lösen kann. Pacheco und McKinnon sind beides eher Third-Down-Backs, Receiving-Backs, die auch da natürlich eine enorme Waffe sind, aber die, wenn es jetzt so um ein Yard erkämpfen geht, da gar nicht so, finde ich, die Qualitäten haben. Und da finde ich, hat Clyde Edwards-Hilaire die schon eher. Das ist auch die einzige Rolle, in der ich ihn so sehe. Also ich kann mir vorstellen, deswegen gar nicht sehen, solange das Laufspiel mit Pacheco und McKinnon funktioniert. Solange das funktioniert, kann ich mir auch vorstellen, deswegen gar nicht sehen, weil du hast keinen Grund, ihn dann reinzuwerfen. Ich bleib dennoch dabei, dass ich glaube, dass die Chiefs Offense auch genug Lösungen finden kann gegen diese Eagles Defense. Dann werden wir nochmal ein bisschen nerdiger zum Abschluss und gucken nochmal auf die Special Teams. Tatsächlich, ich finde, ein unterschätzter Bereich im American Football. Weil Special Teams können ein ganzes Spiel in Richtung drängen. Du kannst mit einem guten Kick oder Punt Return, kannst du die ganze Geschichte eines Drives prägen. Wenn du, es ist schon ein Unterschied, ob du an der 25 anfängst oder ob du an der 45 anfängst. Field Goals natürlich klar oder PATs, wenn die verschossen werden. Wie oft haben wir das schon gesehen, dass wenn ein PAT verschossen wird, das von Anfang an die ganze Geschichte des Spiels lenkt. Oder auch so ein Punt- oder Field-Goal-Block im richtigen Moment kann natürlich auch das Momentum drehen für das jeweilige Team. Von daher Special Teams nicht zu unterschätzen. Ich habe ein paar interessante Sachen aus den Special Teams mitgebracht, die ich euch noch kurz vorstellen möchte. Wem das jetzt zu nerdig ist, weil er noch nicht so lange beim Football dabei ist, kann den Part auch skippen. Aber ich habe das, wie gesagt, für euch jetzt mal ein bisschen mitgebracht. Gucken wir uns mal als erstes an die Kicker. Bei Kansas City ist es Harrison Butker, bei den Philadelphia Eagles ist es Jake Elliott. Butker in der regulären Saison 18 von 24 Field Goals gemacht. Man muss auch zusagen, dass er auch eine längere Zeit raus war, verletzt über 2-3 Spiele. Er hat 3 von 7 Field Goals über 50 Yards gemacht und 38 von 41 Extrapunkten insgesamt auf die Saison gesehen. In der Postseason, vielleicht noch erwähnenswert, er hat 5 von 5 Field Goal Versuchen, hat auch, ja auch das entscheidende Field Goal geschossen, was Kansas City überhaupt erst in den Super Bowl gebracht hat. Und er ist 2 von 2 bei Kicks über 50 Yards. Wenn wir uns Jake Elliott angucken, der hat 20 von 23 Field Goals in diesem Jahr gemacht. Er ist 5 von 6 in der regulären Saison bei plus 50 Yards gewesen und 51 von 53 Extrapunkten gemacht. Er hat 2 von 2 Field Goals in der Postseason reingeschossen und hatte gar keinen Kick über 50 Yards, was natürlich auch an der guten Offense-Arbeit der Eagles in den zwei Spielen liegt, gegen die Giants und gegen die 49ers, dass er gar nicht so weit kicken musste. Nochmal auf die Kick-Returns geguckt. Der Kick-Returner von Kansas City laut Depth-Chart bei ESPN ist Isaiah Pacheco. Kann sich natürlich auch immer dann zu so einem Spiel ändern. Das ist jetzt das, was bei ESPN steht. Ist ein Average von 19,2 Yards. Man muss dazu sagen, das sind nur die gezählten Kick-Returns, wenn wirklich returned wird. Die meisten Kickoffs werden ja sozusagen austrudeln lassen in der Endzone. Wenn der Ball vom Kicker direkt in die Endzone reinprallt, ist es ein sogenannter Touchback. Dann startet das Team automatisch an der 25-Yard-Linie, an der eigenen. Das wird sehr oft gemacht. Und wenn Kansas City returnt, dann haben sie 19,2. Die Eagles haben einen Average tatsächlich von 22,1, wenn es zu einem Return kommt. Und der Returner in dem Fall laut Depth Chart ist Boston Scott, der Running Back, der dritte Running Back im Kader. Auch beim Punt Return das Gleiche. In dem Fall, wenn der Ball in die Endzone prallt, startet man an der eigenen 20. Und Punts werden auch ganz oft als sogenannter Fair Catch gefangen. Das heißt einfach für die Leute, die dann mit dem Begriff nichts anfangen können, dass der Punt Returner den Arm kurz hebt und kurz eine Winkbewegung macht. Dadurch signalisiert er fängt jetzt nur noch den Ball und dort, wo er ihn fängt, geht es weiter. Und er verzichtet dann sozusagen auf den Return. Das kann man hier sagen. Bei Punt Returns ist es eigentlich Kadarius Toney bei den Kansas City Chiefs. Der ist ja jetzt nun questionable und es sieht auch nicht so aus, als ob er spielen könnte. Der nächste ist dann Justin Watson als Receiver. Der hat 6,7er Return Yards im Average. Man muss auch dazu sagen, dadurch, dass die Entfernung zwischen Punt-Team und Receiving-Team und dass dem puntenden Team deutlich geringer ist als beim Kickoff, ist es so, dass und es auch weniger Blocker gibt, dass die Average Yards da deutlich geringer sind. 6,7 bei den Kansas City Chiefs und 9,2 bei den Philadelphia Eagles. Und vielleicht noch der letzte kleine Fun-Fact, beide Seiten haben weder einen Punt noch ein Field-Goal bisher in dieser Saison geblockt. Das passiert auch insgesamt auf die Liga betrachtet sehr selten. Also wäre es ja eigentlich mal an der Zeit, dass mal eins geblockt wird oder ein Punt geblockt wird im Super Bowl. Ich muss sagen, einfach weil ich empfinde, laut den Statistiken, dass Elliott der bessere Kicker in meinen Augen gerade ist, zumindest auf dem Papier, und dass die Return Yards deutlich höher sind bei den Eagles, gehe ich hier mit den Eagles, genau, und glaube, dass die Eagles in dem Fall aktuell die besseren Special Teams stellen von beiden Teams.
Ja, habe ich jetzt nicht groß was hinzuzufügen.
Da habe ich fast mitgerechnet.
Ist ja also, ich sag mal so: Die Special Teams werden jetzt wahrscheinlich, wobei, wenn es ein enges Spiel wird, kann es durchaus sein, dass hier die Special Teams dann ja, den Unterschied machen können bei ein, zwei Plays. Vielleicht bei einem Punt, der mal gefummelt wird, oder wenn mal irgendwie ein Return über 50 Yards zurückgetragen wird, du dann dadurch eine bessere Field-Position hast. Also ich glaube, dass die Special Teams jetzt natürlich an sich nicht groß die Richtung des Spiels beeinflussen werden, aber dass einzelne Special Teams Plays hier durchaus dann eine Relevanz haben können.
Ja, da gehe ich voll mit. Man muss aber sagen, die Chance besteht natürlich trotzdem, dass sie es machen können. Man erinnere sich an den Kickoff-Return-Touchdown der... Waren das die Saints? Ich glaube, das waren die Saints. Die haben einen Onside-Kick gemacht, das war's. Ein Onside-Kick direkt am Anfang der zweiten Halbzeit gegen die Colts vor, es ist schon 12 Jahre her tatsächlich, 2011. Der dann den ganzen Charakter des Spiels gedreht hat zugunsten der Saints. Also die Special Teams können auch tatsächlich einen Einfluss haben, deswegen sollte man sie nicht vernachlässigen. In meisten Fällen bei so krassen Matchups zwischen Offense und Defense haben sie den aber meistens eher nicht. Und man muss auch sagen, dass beide auch sehr gute Special Teams spielen, also auch die Fehlerquote bei Special Teams bei beiden ist wirklich sehr gering. Deswegen umso dramatischer, wenn jetzt eine Seite da wirklich einen krassen kapitalen Fehler machen würde, wie du hast es gesagt, einen Ball fummeln oder einen Field Goal in einer entscheidenden Situation verschießen. Jetzt kommen wir zum Allerwichtigsten, zum Abschluss der Folge. Dem Tipp. Finn, ich überlasse dir den Vortritt und dann erkläre ich noch was zur Konstellation bei unserem Tippspiel zwischen mir und Tom. Aber sag du erstmal völlig frei raus, wer gewinnt das Spiel? Die Eagles oder die Chiefs?
Wer jetzt gut zugehört hat, der hat sicherlich festgestellt, dass ich sowohl die Offense als auch die Defense der Chiefs so ein bisschen im Vorteil sehe. Von daher würde es jetzt wenig Sinn ergeben, wenn ich auf die Eagles wenn ich auf die Chiefs setze. Deswegen geht mein Tipp hier auch mit den Eagles. Auch wenn ich den Chiefs so ein bisschen eher die Daumen drücke, wenn ich ehrlich bin. Aber ich gehe mit den Eagles.
Also du siehst die Chiefs im Nachteil auf beiden Seiten so rum.
Was habe ich gesagt?
Du hast gesagt, dass du sie im Vorteil siehst.
Nee, ich meine natürlich die Eagles im Vorteil.
Musst du einfach noch mal richtig gesagt, damit wir die Zuhörer jetzt hier nicht verwirren. Ja, also bei mir man muss es kurz erklären, Tom und ich sind tatsächlich ein Spiel auseinander im Tippspiel. Ich bin aktuell führend und ich könnte jetzt natürlich den Move machen und sagen, ich tippe einfach auf das Gleiche wie Tom, hab gewonnen. Das wäre einfach, vielleicht sage ich auch am Ende des Super Bowls, hätte ich es mal gemacht. Ist aber witzlos in meinen Augen. Deswegen habe ich Tom folgenden Deal angeboten, den er abseits der Aufnahme auch bereits schon angenommen hat. Und zwar, dass ich mir eins aussuche, da ich der Führende bin. Und er genau das Gegenteil nimmt und der Gewinner, weil wenn er gewinnt, wäre er ja punktgleich mit mir, gewinnt dann das Tippspiel. Wenn ich gewinne, bin ich natürlich dann 2 Spiele vor ihm und dann ist es auch deutlich gewonnen. Aber ich möchte am Ende nicht in die Situation kommen, dass wir dann nachher ein Unentschieden haben und dann sind 2 Erster, sondern wir möchten schon einen klaren Gewinner haben. Und ich habe keine Lust, sage ich ganz offen und ehrlich, also Finn und ich werden das Spiel auch zusammen tatsächlich gucken. Finn, ich habe keinen Bock, wenn wir das gucken, für die Chiefs zu sein, als Broncos-Fan. Ich möchte gerne gegen die Chiefs sein. Das ist, also ich glaube, ich könnte in beide Richtungen tippen und es für mich sportlich irgendwie begründen. Aber ich habe keinen Bock, für die Chiefs zu sein. Punkt. Punkt aus Ende. Habe ich einfach nicht. Dafür bin ich zu sehr Broncos-Fan im Herzen. Und deswegen gehe ich mit den Philadelphia Eagles. Und Tom wird dann dementsprechend im Tippspiel mit Kansas City gehen. Und ihr könnt dann ja am Resultat auch sehen, wer dann bei uns direkt das Tippspiel gewonnen hat, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Gut. Dann haben wir euch eine gute Stunde zu zweit vorbereitet auf den Super Bowl. Wir hoffen, wir konnten das auch wirklich gut machen mit der Folge. Ihr habt vieles mitgenommen. für den Super Bowl, für eure Super Bowl Party. Wir hoffen natürlich auch alle da draußen, dass ihr das Spiel guckt. Ist das letzte Mal NFL-Football für eine ganz lange Zeit wieder im Jahr. Und mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Super Bowl gucken. Schreibt uns gerne eure Meinung, was ihr denkt, wie das Spiel ausgeht. Und weiß nicht, hast du noch was, Finn?
Nee, ich habe ansonsten auch nichts mehr. Wie gesagt, viel Spaß beim Super Bowl. Letztes Spiel genießen und wenn der Super Bowl gespielt ist, werden wir euch in den nächsten Wochen natürlich dann mit genug Off-Season-Content versorgen.
Definitiv.
Von daher nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn die Saison vorbei ist, sondern den Blick auf die nächste Saison richten.
Ja.
Aber ja, sonst, wie sonst auch immer, bewerten den Podcast 5 Sterne, würden wir uns natürlich sehr darüber freuen.
Definitiv.
Ja, ansonsten viel Spaß.
Genau. Dann mache ich jetzt einfach mal den Tom und sage, das war Undrafted, Leute. Macht's gut. Ciao.
Tschö.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans. Mit Finn, Tim und Tom.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.